herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio bei Von Innen nach Außen, Struss und Clausen. Heute haben wir uns hier wieder zusammengetroffen zu einer Sonderfolge, einer Coaching-Session mit Debbie, die mir hier gerade gegenüber sitzt und heute früh von weit her angeflogen kam, nur für dieses Coaching. Also wir sind sehr gespannt. Ranghild ist natürlich auch mit dabei, die übernimmt hier gleich den Raum. Und einmal kurz zum Hintergrund. Wir haben letztes Jahr mal so einen Testballon gestartet und da war die gute Nora hier, die sich total geöffnet hat und das kam bei euch da draußen super gut an und deshalb haben wir gesagt, wir machen das dieses Jahr auf jeden Fall nochmal und dann auch mal ein paar Mal mehr und wir hoffen, dass wir ganz viele unterschiedliche Menschen für euch ausgewählt haben, sodass jeder aus jedem Coaching auch irgendwas für sich mitnehmen kann. Wichtig ist nochmal, wir sind keine Therapeuten, das ist hier kein therapeutischer Raum, ne? Davon grenzen wir uns ab. Das ist nochmal wichtig für uns, dass wir das sagen. Genau. Und jetzt gebe ich das Mikro weiter an Ranghild, die jetzt mit dir loslegen darf. Viel Spaß beim Zuhören.
Debbie, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Ranghild, hi.
Wie geht's dir heute?
Du, ich bin sehr früh aufgestanden. Ich komme ja von weit her aus Stuttgart und durfte schon hierher fliegen. Also von daher, mein Tag ist halb rum. Ich bin wach, ich bin fit.
Super gut. Was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt dich für so ein Coaching zu bewerben?
Ich habe den Link von eurem Gewinnspiel mitzumachen von meiner lieben Kollegin und Vorgesetzten Lena von Holleben bekommen und sagte, hey, du bist doch so ein outcoming Mensch, das ist doch was für dich, probier's doch gerne mal aus. Und ich bin immer ein Freund von neuen Erfahrungen und ich durfte zwar schon mal vor anderthalb Jahren Podcast machen, aber ich finde es immer sehr, sehr spannend in so einem Setting, neue Gespräche zu führen, neue Themen aufzunehmen, etwas über sich selbst zu lernen. Und deswegen dachte ich, komm, nimm all deinen Mut zusammen und bewerbe dich.
Und gibt es dann irgendein Outcome, den du dir bestmöglich erhoffst? Also gibt es vielleicht irgendeine Frage, mit der du dich so rumtreibst oder irgendeine Erwartung an die nächste Stunde?
Ich überlege schon länger, mich selbstständig zu machen, teilweise selbstständig zu machen, zu schauen, wie ich meine Themen direkt an die Kunden bekomme. Aber wenn man das tut, muss man ja eine große Brücke gehen, man muss sich selbstständig machen. Man hat nicht mehr die Sicherheit des Angestellten-Daseins, sondern muss dafür gucken, dass man immer seine Einnahmen hat, dass alles kommt. Und so das Thema Finanzierung, das ist immer noch so ein großer Schritt für mich. Und dann hatten wir noch ein anderes Thema oder habe ich ein anderes Thema. Gerade wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, zu schauen, dass man, wenn man auch mal schwierige Gespräche hat, dass man immer gut und professionell bleibt und manchmal geht so mit mir der kölsche Charakter durch und dafür hätte ich gerne ein paar Tipps, wie ich in Zukunft noch professioneller und seriöser mit meinen Kunden zusammenarbeiten kann.
Was macht denn der kölsche Charakter?
Der kölsche Charakter spricht erst und denkt danach. Das ist nicht immer das Richtige. Das könnte man, glaube ich, ganz gut so beschreiben.
Okay. Und jetzt willst du dich selbstständig machen. Sag doch unseren Hörerinnen und Hörern mal, was du überhaupt machst, wo du herkommst, was so deine berufliche Genese ist und wo du hingehen willst.
Sehr gerne. Also ich komme ganz klassisch aus der Büromöbelbranche. Ich war sogar in Köln an der Möbelfachschule, habe da BWL studiert. Das macht man tagsüber und abends lernt man dann alles zum Thema Holzmöbelkunde, alles zum Thema Polstern. Ich kann euch erklären, wie eine Federkernmatratze aufgebaut ist. Und da komme ich eigentlich her. Ganz klassisch habe ich früher Büroeinrichtung verkauft für einen Hersteller, der sitzt im Taunuskreis. Und für den war ich in NRW unterwegs, später in Benelux und Großbritannien. Und das Thema Raum hat sich so immer durchgesetzt, auch in meinen 20er Jahren. Und dann bin ich irgendwann zu Vitra gekommen. 2018 durfte ich dann mit dem Head of Research damals 5 Tage in die Staaten fliegen, habe mir angeguckt, wie arbeitet denn Microsoft, Airbnb, Slack und da ist mir sehr viel aufgefallen. Nicht nur, dass die Räume anders sind, die Kultur, die Menschen, das ganze Zusammenwirken von Mensch und Raum, das war wirklich ein großer Unterschied zu dem, wie wir hier glauben, wie Arbeit funktioniert, gerade in der Wissensarbeit. Und dieses Thema New Work hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe, glaube ich, jedes Buch gelesen, jeden Podcast, alles davon inhaliert von diesen Themen, habe mich auch immer weiterentwickelt. Ich habe dann Ende 2018, Anfang 2019 bin ich losgezogen, habe Vorträge zu dem Thema gehalten Und irgendwie kam das ganz gut an.
Was für Vorträge waren das? Erzähl mal genau.
Vorträge, am Anfang war es noch wie so eine Art Reisebericht. Mhm. Das heißt, wie sind die Büros eingerichtet? Was habe ich dort gesehen? Was habe ich aufgenommen? Was habe ich wahrgenommen? Es gibt in Seattle das Amazon Spheres. Das ist von Norman Foster ein Gebäude, was 5 Etagen hoch ist, besteht komplett aus so 3 Glaskugeln. Und der Einfluss ist hauptsächlich Tageslicht. Es sind 40.000 verschiedene Pflanzenarten da drin. Also es ist eine Wahnsinns-Location. Und wenn du da reinkommst und du siehst die Bürotürme, die drumherum stehen und die Menschen, die dort sind, wie sie sich selber revitalisieren. Es ist ein wahnsinnig nachhaltiger Eindruck für mich gewesen. Das heißt, die Brücke zu nehmen, wie können wir Menschen in Räume bringen und diese Räume unterstützen sie bei der Arbeit. Und das habe ich dann in diesen Vorträgen immer wieder neu verarbeitet. Aber immer, wenn ich mehr lerne, werden diese Vorträge auch immer anders. Das heißt, wenn ich mir zu den Verlaufern gucke von wie wirkt der Raum, komme ich jetzt immer mehr zum Thema Neurowissenschaften. Also wie ist tatsächlich das Gehirn, wie funktioniert das in Kombination. Und es ist erstaunlich zu sehen, dass in dieser Recherche bei diesem Thema, dass zum Beispiel Supermärkte, die sind wahnsinnig weit in diesen Themen. Man kommt ja rein mit einem Einkaufswagen und kauft erstmal Obst und Gemüse. Danach hast du...
Da ärgere ich mich ja immer, wenn ich dann später bei den Konserven lande und dann den Einkaufswagen umsortieren muss.
Exakt. Aber dein Gehirn hat schön alles Gutes eingekauft. Du fühlst dich eingemuckelt und bist auch zufrieden mit dir. Und dann kommt Schoki, Chips und Wein. Und dann denkt sich dein Gehirn, yippie, yippie, yeah, wir haben doch schon alles Gutes und jetzt kaufen wir das noch ein. Und das ist im Prinzip so ein psychologischer Aufbau von einem Supermarkt. Das ist ganz klassisch, findet ihr überall. In vielen Supermärkten ist es sogar so, dass man rechtsrum reingeht. Links gibt man die Hand, mit rechts nimmt man. Und das ist nochmal so ein bisschen das Thema, dass man auch sieht, dass man keine Uhren hat im Supermarkt. Man soll sich ja Zeit nehmen. Und das sind solche kleinen Tools, die man verwenden kann, von denen wir das auch schon wissen. Und das würde ich gerne ins Büro bringen. Wenn wir ins Büro kommen, was die Tischplatte, die ist schön weiß oder lichtgrau. Viele haben noch so ein lebensbejahendes Grau drumherum mit Sichtblenden. Und dann denkt man sich immer, und hier soll jetzt Innovation und Kreativität entstehen. Das ist etwas schwierig.
Und was sagst du zu unserem Podcast-Studio?
Es ist sehr schön. Vor allen Dingen in diesem Raum, was ich toll finde, das war das Erste, was ich gesagt habe, als ich reinkam, die Akustik ist sehr gut. Und dieser Raum soll ja funktionieren. Ich sehe jetzt auf etwas Blaues, das heißt, es ist eine sehr beruhigende Farbe und ich finde den Raum insgesamt sehr entspannt, sodass ihr ein schönes Setting gesucht habt, ausgewählt habt für diesen Podcast-Raum und genauso macht man es auch. Man bietet verschiedene Räume für verschiedene Themen an.
Und was ist im Moment so dein Top-Highlight-Vortrag? Du bist ja wirklich auf den großen Bühnen unterwegs, nicht nur in den Organisationen wirtschaftlicher Natur, sondern auch politische Organisationen und Institutionen berätst du. Erzähl uns mal, was ist da so dein Hot Topic im Moment?
Mein Hot Topic ist es tatsächlich immer, die Leute wach zu rütteln. Was ich sehr oft mache, ist jetzt gerade in Stuttgart verwende ich den Satz, lasst uns über den Kessel ranschauen. Was passiert da draußen? Mein Topic ist zu sehen, was tun die anderen außerhalb von Deutschland. Europa wird immer mehr zum Museum, gerade im Handel. Handelsblatt war auch kürzlich ein Artikel, Europa, der alte kranke Mann. Und das ist gerade für mich so ein Thema. Ich sage, lasst uns bitte hinschauen. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen Zukunft schaffen. Letzte Woche gab es einen neuen Artikel, da hat ein tolles Startup, was sich in der KI sehr weit entwickelt hat, alles an Google verkauft. Wir sind nicht in der Lage, auch Innovation im Land zu halten. Wir haben vor der Pandemie, haben wir laut der Fraunhofer-Institut-Studie noch 75.000 Patente angemeldet. Mit der Pandemie ist das nach unten gegangen und seit wir im Homeoffice sind, haben wir nur noch 55.000 Patentanmeldungen. Wir sind nicht mehr das Land der Dichter und Denker. Und das
So, das heißt, dein Credo ist zurück ins Büro, aber richtig.
Lasst uns schauen, welche Arbeiten wir in der Gruppe ausführen müssen. Wir reden immer darüber, wie viel Homeoffice sollen wir in der Woche machen, 2 oder 3 Tage. Was viel wichtiger ist, ist die Diskussion, welchen Arbeitsoutput müssen wir denn liefern. Das heißt, wie soll am Ende das Arbeitsergebnis sein? Am Ende sind wir wirtschaftliche Unternehmen, die mit dem Arbeitsergebnis Geld verdienen. Und wenn es so mal ist, dass wir sagen, wir müssen jetzt erstmal das Projekt aufsetzen, wir brauchen einen Kickoff, wir müssen die ersten Workshops dazu machen, da sollten wir zusammenkommen. Es ist so wichtig, uns gegenseitig zu erfassen. Wenn wir in einem Teams-Call oder in einem WebEx-Call sind, wir können uns nicht in die Augen sehen. Wir gucken entweder in den schwarzen Knopf oder wir sehen uns selber sehr gerne an und schauen, na, sehe ich jetzt gut aus? Passt das alles für mich? Aber wir können uns nicht ansehen. Ich kann auch nicht sehen, ob du unter dem Tisch irgendwie mit deinen Füßen wippst, ob du nervös bist vielleicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Impact. Wir müssen uns für Kreativität und Innovation gesamtheitlich erfassen.
Und was sind denn dann so die Top 5 an Dingen, die man unbedingt machen muss in so einem Büro- oder Office-Gebäude? Und was sind die absoluten No-Gos?
Also die Topics, die wir auf jeden Fall umsetzen sollten, ist, dass wir uns anschauen, wie ist Arbeit heute? Wie wollen wir mit auch KI in Zukunft zusammenarbeiten? Welche Menschen brauchen wir? Und da würde ich gerne nicht nur aufs Studium oder auf die Ausbildung schauen, sondern auf Stärken. Was ist das für ein Mensch? Was hat er für Fähigkeiten? Was bringt er mit?
Preaching to the choir.
Ja.
Da kommen wir dann ins Spiel mit BeWork.
Absolut. Das ist auch absolut richtig, weil in Zukunft wird es so sein, dass wir schauen müssen, wie funktionieren Teams miteinander. Ich denke, ein weiteres wichtiges Topic ist zu schauen, wie können wir immer wieder auch die seelische Gesundheit mit reinbringen. Wie schaffen wir es, den Mensch gesund zu erhalten in einem Raum? Der Raum wirkt auf den Menschen, der Raum kodiert den Menschen, sodass es natürlich wichtig ist, eine gute Inneneinrichtung zu haben. Und dann, was mir als letzter Punkt, ich durfte ja 5 aussuchen, als letzter Punkt ist es mir sehr wichtig, dass die Menschen gutes Essen haben, sie Getränke zur Verfügung haben, dass sie insgesamt auf ihren Körper achten können, ihren Organismus und vor allen Dingen ihr Gehirn gut am Laufen lassen.
Ich denke jetzt natürlich innerlich mit und habe an vielen Stellen so einen Check. Wir haben ja hier Rundumversorgung mit 28 Milchsorten, wie du gerade feststellen konntest.
Und ich trinke die herkömmliche Kuhmilch. Es tut mir fast leid.
Nee, alles gut. Das ist ja eine Mischkalkulation. Von daher vielen Dank. Zu der Einrichtung, was kann man da sagen? Gibt es da so Do's und Don'ts?
Also Don'ts wäre, glaube ich, eines der ganz wichtigen Punkte. Nicht alles in schwarz-weiß und nicht in langweiligen Farben. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Pflanzen im Büro. Wir brauchen inspirierende Räume. Wir brauchen verschiedene Materialien. Ich hatte mal einen Lehrer, der hat das Wort Hoptik kreiert. Und das ist Haptik und Optik in einer guten Variante zusammenzubringen.
Okay, also Debbie, vielen Dank. Man merkt, wie du die Menschen um dich herum beziehen kannst und einsaugen kannst in die Themen, die dir Freude machen. Du hast, wir sind ja nun hier auch deshalb extra in einem Raum zusammengekommen und machen das nicht online. Du hast eine unfassbare Energie, die auf jeden Fall fürs Thema brennt. Was ist denn nun die Idee der Selbstständigkeit?
Die Idee der Selbstständigkeit ist genau diese Themen breiter zu streuen, dass ich meine Mission, Deutschland wieder zu einem relevanten Wirtschaftsstandort zu machen, als begleitende Unterstützung aus dem Thema New Work ableiten kann. Und ich würde gerne mehr auf Bühnen stehen, mehr die Leute wachrütteln. Ich würde gerne mehr Workshops machen. Es ist so, dass wenn man jetzt bei einem Unternehmen fest angestellt ist, fallen ja auch immer wieder Aufgaben an. Ohne jetzt irgendwie respektierlich zu sagen, aber es sind so Strafarbeiten, Excel-Tabellen ausfüllen, hier noch eine SAP-Richtung.
Für mich. Es gibt ja genau, Leute, genau, die, für mich. Mögen exakt. Das super
Sie mögen
gerne.
Das gerne. Aber in Bezug jetzt auf mich und meine Selbstständigkeit, das ist so, SAP-Rechnungen freigeben, das macht mich nicht glücklich. Ich möchte gerne als externe Person mehrere Unternehmen betreuen können, sie ihnen auf dem Weg helfen, den Menschen helfen, auf den neuen Weg zu kommen. Und es ist so, momentan ist es so, ich werde eingeladen, komme auf die Bühne und rüttel alle wach und dann gehe ich von der Bühne und die Menschen behalten das noch so 48 Stunden in sich und dann geht man wieder in den Lebenstrott zurück.
Das heißt, du würdest gerne diese Transformation dann auch mit begleiten. Also
genau.
Du machst den Auftaktimpuls, du machst einen Innovationsworkshop, du rüttelst richtig fest, bis alle faulen Äpfel runtergefallen sind und die richtig guten noch hängen bleiben und dann möchtest du aber auch den Garten sozusagen mit den Unternehmen neu anlegen.
Genau. Und da ist immer die Frage, braucht man das wirklich an 5 Werktagen? Kann man das nicht auch an 2 machen und kann damit einfach mehr Kunden betreuen und ihnen in die Zukunft helfen? Weil es gibt sehr, sehr viel Bedarf. Du hast es eben gesagt, ich war auch in dem Thema Politik, durfte ich letzte Woche beim Leadership-Gipfel einen Vortrag halten von verschiedenen Ministern, Führungskräften aus dem Raum Baden-Württemberg. Und auch gerade da im Nachgang in den Gesprächen durfte ich feststellen, dass die Ernsthaftigkeit, dass wir 10 nach 12 haben, das ist noch nicht richtig durchgedrungen. Und da habe ich mir gedacht, ich komme nächste Woche einfach nochmal wieder und erzähle euch das nochmal und versuche euch damit so ein bisschen das in die Nachhaltigkeit zu bringen. Wir dürfen das nicht vergessen. Natürlich geht es uns jetzt gerade noch gut. Aber die Prognosen für die Zukunft, und da brauchen wir alleine über das Rentenumlagesystem, brauchen wir nicht sprechen bei dem demografischen Wandel. Da sind so viele Themen, die ich gerne nach vorne bringen möchte und das gerne auch bei einigen Kunden.
Jetzt könnte man ja New Work Facilitator für ein großes Unternehmen sein. Das hast du, glaube ich, auch gemacht in den letzten 2 Jahren. Dann hat man da irgendwann alles umgekrempelt, die Büros neu eingerichtet, Kontakte zu Lieferanten hergestellt. Ich stelle mir vor, wenn du von Vitra kommst, dass du vielleicht auch da gut verhandeln kannst.
Ein bisschen.
Das heißt, dich bräuchte man alleine für die Hardware schon, um da gut vorgehen zu können. Muss der Berater, die Beraterin unabhängig sein vom Unternehmen, um da wirklich Durchschlagskraft zu haben, oder geht das auch intern?
Das ist eine sehr spannende Frage. Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, nein, es ist gut, wenn derjenige intern ist, dann ist er jeden Tag dabei und kann auch immer wieder an verschiedenen Stellschrauben drehen. Wenn man aber jetzt in einem Unternehmen richtig drin ist, bekommt man natürlich auch viele Dinge mit, die nicht gut funktionieren. Und wenn man Teil davon ist, kann man sich von solchen Dingen auch mal anstecken lassen. Ich glaube, wenn man externer Berater ist, hat man mehr Möglichkeiten, immer wieder positive Impulse zu geben und von außen das Thema besser beraten zu können, als wenn man drin steckt und sich auch mit vielen Dingen beschäftigen muss, die einfach nicht zum Kernthema gehören oder zum Kernjob gehören.
Okay, jetzt habe ich noch nicht verstanden, was das Hindernis ist auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Vielleicht bohren wir da mal ein bisschen tiefer, weil nach dem, was wir jetzt gehört haben, ich gucke Jalé und Sarah auch mal an, sind wir doch der Meinung, okay, erstens hast du die Perspektive, zweitens die Lust, du strahlst es persönlich aus, ich kriege hier die Daumen hoch, du hast die Power, du hast auch einen Track Record, also du kannst auch vorweisen, dass du sehr erfolgreich da drin schon bist. Du hast auch, habe ich gesehen, auf LinkedIn in eine nicht zu vernachlässigende Followerschaft von fast irgendwie 7.000 Leuten.
6.000.
Ich runde auf, ist doch gut.
Danke.
Nach der Folge werden es 7.000 sein. What's going on?
Also, ich glaube, so ganz tief sitzt in mir dieses Thema der Finanzierung, der Selbstständigkeit, die Unsicherheit. Bekommst du das immer hin? Weil ich glaube, am Anfang ist es gar nicht so schwer, vielleicht den einen oder anderen Kunden zu bekommen. Aber man muss ja auch noch an übermorgen und überübermorgen denken. Es ist so, ich komme aus einer Familie, also meine Eltern waren Unternehmer. Mein Vater vielleicht Unternehmer mit Geschäftsmodellen, die nicht so ganz marktkonform sind. Und meine Mutter Unternehmerin im Siebdruckbereich. Seit meiner Kindheit ist es aber so, dass dieser Betrieb sich immer weiter aufgelöst hat. Einmal war das Thema in den 90er Jahren, da hatte sie noch einige Angestellte. Da wurden die EU-Grenzen geöffnet, es kam günstigeres Personal auf den Markt und sie hat da schon das ein oder andere an Geschäft verloren. Später hat sich Deutschland dazu entschieden, in den Ökostrom zu investieren. Eine sehr gute Sache. Das Problem ist nur, dass so Erzbrennfarben, wenn man ein Glas dekoriert und einen Schriftzug aufbringt, die müssen bei hohen Temperaturen eingebrannt werden. Naja, und dann ist das irgendwann auch mal automatisiert worden. Das heißt, meine komplette Kindheit durch war es immer spitz auf Knopf. Und das sitzt sehr, sehr tief bei mir, weil es ist schon vielleicht auch, wenn ich mir das so angucke, wenn in meinem Freundeskreis der andere vielleicht Familien hat, wo ein bisschen mehr monetäre Verfügbarkeit ist, dass man vielleicht etwas leichter da reingeht. Und bei mir ist es doch sehr mit einer angezogenen Handbremse. Das Thema Sicherheit ist mir sehr, sehr wichtig, auch gerade, dass man seine Rechnungen bezahlen kann, dass man seinen Lebensstandard, den man sich auch bis hierhin erarbeitet hat, natürlich behalten kann, sodass mein Zwiespalt definitiv ist zwischen, ach, das würde ich so gerne probieren und ich möchte das so unbedingt, aber ich möchte nicht mehr so, wie es früher bei mir war. Ich bin mit 18 ausgezogen worden und habe dann eine Ausbildung angefangen, hatte noch 3 Nebenjobs. Ich gehörte zu diesen Leuten, die in Köln auf der Schildergasse Gewinnspiele verteilt haben und die später sogar noch angerufen haben. Also ich habe wirklich jeden Job gemacht. Ich habe in der Sonnenbank gearbeitet. Ich habe Büros geputzt. Mein erster Job mit 13 war sogar in der Gastronomie, in der Küche. Also ich kann wirklich alles tun.
Das Vertriebstalent hat sich auf jeden Fall sehr früh offenbart. Du bist eine Überlebenskünstlerin und jetzt würde ich das Tempo mal kurz ein bisschen rausnehmen. Ihr habt ja jetzt schon zugehört und ihr erkennt, dass Debbie sehr, sehr schnell reagieren kann. Zwischen Reiz und Reaktion passt wahrscheinlich im Moment kein Blatt Papier. Du hast auch das Talent der Tatkraft, das heißt, du sitzt sowieso immer auf der Stuhlkante und willst loslegen, willst ausprobieren. Du bist extrem leistungsorientiert. Wenn ich mir dein Persönlichkeitsprofil angucke, Marke erkennt man eine hohe unternehmerische Komponente da drin. Du bist zusätzlich auch pragmatisch, also kannst die Ärmel hochkrempeln. Manchmal heiligt auch der Zweck die Mittel. Du gehst mit schnellen Schritten zum Ziel, fackelst nicht lang, bist sehr durchsetzungsstark, kannst dich auch gut abgrenzen. Also hast auch eine hohe Resilienz. Alles Anteile, die eine Kämpferin auszeichnen. Und das hast du, glaube ich, in deinem Leben, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, auch schon sehr häufig bewiesen, dass du dich durch und frei kämpfen kannst. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück zurück und sprechen über die Dinge, die vielleicht ein bisschen unangenehmer oder ungeklärter sind. Die Angst.
Ja.
Du hast in deinem Profil auch die ganz große Neigung, dir alles schnell zu begründen, damit es irgendwie logisch fassbar ist. Und alles, was logisch fassbar ist, hältst du für kontrollierbar.
Mhm.
Und das minimiert natürlich die Angst.
Ja.
Ich bin ja jetzt hier in meiner Rolle als Coachin.
Ja.
Das heißt, ich möchte gerne mit dir über diese Unsicherheit sprechen.
Mhm.
Etwas, was man dir im Grunde genommen gar nicht ansieht. Und wenn man dich auf Bühnen erlebt oder auch in deinem Bewerbungsvideo oder das, was ich auch von Lena weiß. Du bist eigentlich eher Fearless Debbie.
Mhm.
Jetzt hast du dich ja im Bezug auf deine Arbeit schon mit Neurowissenschaften beschäftigt.
Ja.
Und vielleicht weißt du auch, dass die Angst ja so eine ganz tricky Emotion ist, weil die vor allen Dingen eben ganz stark im limbischen System angesiedelt ist in unserem Gehirn, ne? Und da geht es natürlich sehr schnell um sehr archaische Fragen von Leben oder Sterben,
mhm,
bleiben
ja.
oder fliehen, kämpfen oder unterwerfen. Ne? Also das ist so eine ganz archaische Abteilung unserer Schaltzentrale. Und wenn es um die Selbstständigkeit geht, dann ist es natürlich nicht unwichtig, auch noch genug Platz im präfrontalen Kortex zu besetzen, um sich mit der Planung, der detaillierten Organisation, des rationalen Denkens, dieser Selbstständigkeit zu widmen. Ne?
Ja.
So. Das heißt, im Moment führt, ganz anders als du sonst in deinem Leben gewohnt bist, die Angst dazu, dass du vielleicht einen starken Fokus auf der möglichen finanziellen Unsicherheit hast.
Mhm.
Dass du vielleicht auch nicht mehr alle kognitiven Funktionen, die du bräuchtest für deine Selbstständigkeit, voll nutzen kannst und dass da draus vielleicht ein Vermeidungsverhalten entsteht.
Mhm. Ja.
Das mal so als Hypothese in den Raum gestellt. Wie hört sich das für dich an?
Sehr wahr. Also tatsächlich auch diese Vermeidungsstrategie, weil am Ende des Tages müsste ich ja sagen, hey, du hast alles zusammen und du gehst ja auch gerade schon diesen Weg in diese Richtung und kommunizierst ja auch schon mal mit Netzwerkpartnern und ich stelle ja Fragen und sage, hör mal, was glaubst du denn, wenn ich dieses Package anbiete oder das, wäre das was für dich? Und das Feedback ist schon sehr, sehr gut, aber dieser Schritt zu sagen, hey, komm, ich mache das, ich versuche mich schon zu beruhigen und sage mir, Debbie, selbst wenn, dann gehst du halt wieder in eine Festanstellung. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Aber es ist trotzdem dieser Wunsch, auch nicht mehr zurück in dieses alte Leben kommen zu wollen.
Mhm.
Damals habe ich mich auch monatelang von Brot mit Käse und Ketchup ernährt und bin gut zurechtgekommen. Also ich weiß, dass ich es kann, aber ich will es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte da nicht hin zurück.
Das ist spannend, weil du spannst immer dann sehr schnell Gegensätze auf. Ne?
Ja.
Es ist entweder das eine oder das andere.
Ja.
Und das ist eben auch so eine klassische Schwarz-Weiß.
Ja, ich halte Grau ganz schlecht aus, leider.
Mhm.
Also ich weiß, ich müsste mich mit Grau, also außer der Einrichtung, in meinem Leben wesentlich mehr beschäftigen. Aber ich neige dazu. Das ist entweder links, rechts, schwarz, weiß, extrem.
Genau, jetzt bist du schon wieder zu schnell. Weil
Entschuldigung.
Überhaupt nicht. Das musste ich nicht entschuldigen für deine Wesensart. Ich musste nur dominant dazwischen funken. Du hast ja das Grau auch sehr negativ besetzt.
Mhm. Ja.
Grau ist irgendwie so mittelmäßig.
Nicht entschieden, nicht klar positioniert,
ja.
Exakt.
Mhm.
Ja.
Und jetzt bist du selbst mal in einer Situation, in der du noch nicht ganz klar positioniert bist. Und da fängt der Selbstwert natürlich an zu schreien, wenn die inneren Überzeugungen, und das ist das Spannende an diesen unbewussten inneren Überzeugungen, die haben am Ende immer recht. Also die steuern letztendlich das Leben viel mehr als die bewussten Anteile. Und wenn nun also dein Inneres denkt, mach keine halben Sachen und ne, dieses Graue und Wischiwaschi und das ist nichts Halbes und nichts Ganzes und wenn du das erstmal machst, dann kannst du nie wieder zurück und sonst bist du ein Loser und so.
Das ist, glaube ich, alles meine Glaubenssätze, die du gerade hintereinander weggesagt hast.
Genau, das ist aber extrem.
Mhm.
Und dieses Extreme, das macht natürlich den Sprung dann so existenziell, dass die inneren sensiblen Anteile, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, natürlich alle schreien, Hilfe, nein, stopp, auf keinen Fall, don't do it.
Exakt.
So. Ja. Das heißt, was du im Moment eigentlich in dir ausfechtest, ist ein Kampf zwischen den sensiblen und den dominanten Anteilen. Mhm. Und da jetzt vielleicht so einen Weg zu finden, könnte doch für die nächsten 30 Minuten ein gutes Ziel sein. Also wir halten erstmal fest, es ist die Unsicherheit, die dein limbisches System aktiviert, die dir nicht mehr erlaubt, wirklich auf die Funktionen in deinem präfrontalen Kortex zuzugreifen, die wirklich wichtig für dich sind, ne? Für diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Weil im präfrontalen Kortex eben alles angesiedelt ist, was für die Problemlösung zuständig ist, und zwar die bewusste, also die kognitiv gesteuerte. Und das ist ja die, die du jetzt brauchst, um eben klar zu denken, deine Perspektive zu wechseln, wirklich kreative Lösungen für dein Problem zu finden. Und diese Extremsicht, die du eben hattest, die ist ja das Entweder-Oder, was uns in eine Lähmung versetzt. Ne? Jetzt machen wir also in diesem Raum, in dem wir gerade gemeinsam sitzen, nur mal ein Gedankenspiel auf, um dich eben innerlich zu befreien von den Extremen, zwischen denen du das Gefühl hast, dich entscheiden zu müssen. Mhm. Denn vielleicht geht ja auch beides.
Okay.
Ein Punkt wäre doch, jetzt einmal zu schauen, was ist denn überhaupt die Angst? Wofür steht die Angst eigentlich? Finanzieller Ruin oder finanzielle Schwierigkeiten sind häufig Stellvertreter für eine andere Angst, die dahinter liegt. Wenn du dich jetzt mal erinnerst, wie du dich gefühlt hast in deiner Kindheit, als es immer knapp und kalt und wenig war. Wie hast du dich gefühlt?
Wenn man finanziell nicht so gleichgestellt ist wie die anderen, man vergleicht sich ja dann so auch ein bisschen in der Klasse.
Versuch mal ich zu sagen, wenn du ich meinst und nicht Mann. Das ist Teil davon, sich mit den eigenen Emotionen ein bisschen mehr in Kontakt zu bringen. Mhm. Und genau dieser Raum ist ja der, der auch für deine andere Frage, das Reaktionsbild auf schwierige Kunden, total wichtig ist. Dass du überhaupt mal lernst, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten. Mhm. Weil Viktor Frankl sagt, wenn wir diesen Raum betreten können, dann liegt genau darin die Freiheit. Ne? Wenn wir nicht mehr automatisch reagieren müssen. Und im Moment reagierst du auch total schnell und automatisch auf deine inneren Glaubenssätze. Ja, geht nicht, okay, lassen wir es. Ne? So. Also nochmal in diesen inneren Raum. Das ist nämlich der Raum der Emotionen und der Erfahrung. Wie genau hast du dich gefühlt?
Also ich als Kind habe mich in der finanziellen Situation, in der wir waren, sehr oft ausgegrenzt gefühlt. Mhm. Andere Kinder haben große Urlaube gemacht und haben tolle Sachen berichtet, ich nicht. Wir waren hauptsächlich immer am selben Platz. Wunderschön in Holland, also kann ich wirklich nur empfehlen, Halbinsel Walcheren, Zautelande, wunderschön. Aber es war halt immer dasselbe. Die anderen Kinder hatten dann die klassische, also in meiner Generation war das, wenn du dazugehören wolltest, war das die Helly Hansen Jacke, die Miss 60 Jeans und die Buffalos dazu. Also die mit dem ganz, ganz großen Plateau, wo ich ja jetzt gerade irritiert bin, dass sie wieder auf der Straße rumlaufen. Also Mode wiederholt sich tatsächlich und wir sind jetzt in dem Alter. Das heißt, es war schon das Gefühl, dass ich ausgegrenzt bin, dass ich nicht dazugehören kann. Mhm. Meine Wünsche zum Geburtstag und Weihnachten wurden recht gut immer erfüllt. Das waren für mich dann die schönen Feste, an denen ich auch sehr, sehr festhalte. Geburtstag und Weihnachten sind für mich ganz, ganz wichtige Tage, wo dann genau das eben nicht stattgefunden hat. Deswegen habe ich zu diesen Tagen, glaube ich, eine sehr, sehr hohe emotionale Bindung, die mir sehr wichtig ist. Aber es ist dieses Ausgegrenztsein, nicht mithalten zu können. Und es ist einfach kein schönes Gefühl. Es ist kein schönes Gefühl, wenn du siehst, dass deine Mutter oder deine Eltern einfach selber einen Schmerz damit haben, dass es nicht weitergeht, sie selber in einer Existenzangst drin sind, dass man als Kind auch nicht das Gefühl hat, dass man helfen kann, etwas tun kann und dass man der Situation ausgeliefert ist.
Also ist diese Angst der finanziellen Schwierigkeiten eigentlich ziemlich eng verknüpft mit zwei, drei anderen Themen. Nämlich auf der einen Seite ist es schon ein Selbstwertthema und Identitätsthema, ne? Ja. So Zugehörigkeit.
Ja.
Also ich bin was wert, wenn ich eben die dicken Plateauschuhe Das heißt, es ist ganz nah an deinem eigenen Identitätsverständnis. Ne? Das heißt, es geht hier nicht nur um finanzielle Angst, sondern es geht eigentlich um eine Wiederholung, weil so ist es mit den finanziellen Ängsten, die triggern in uns das Existenzielle. Ne? Mhm. Deshalb sind sie auch im inneren Gefühl übermächtig groß und wir denken ja dann nicht mehr rational. Ne? Zu den rationalen Punkten kommen wir gleich.
Ja.
Wenn wir wieder im präfrontalen Cortex angekommen sind, jetzt geht es erstmal darum zu gucken, okay, warum ist es denn so doll? Warum ist es so hinderlich? Ne? Also einmal wahrscheinlich Selbstwert- und Identitätsfragen. Mhm. Und das trifft ja den richtigen Kern. Ne? Mhm. Dann ausgeliefert zu sein bedeutet, dass deine finanzielle Unsicherheit auch viel mit der Angst vor Autonomieverlust hat. Also die Wiederholung.
Für mich ist, genau, finanzielle Unabhängigkeit ist für mich gleichbedeutend mit Freiheit. Mhm. Dass ich hingehen kann, wohin ich möchte, dass ich mir ein Hotel, einen Urlaub buchen kann, wie ich das gerne möchte, dass ich eine Wohnung mieten kann, wie ich das möchte. Ich bin durch meinen Beruf bedingt sehr raumsensibel. Ich mag schöne Räume und brauche die auch für mich, für mein persönliches Wohlbefinden, aber auch für meine Gesundheit. In schönen Räumen geht es mir um Welten besser.
Mhm. Genau, jetzt können ja auch kleine Räume schön sein, ne? Aber ich kann dir jetzt natürlich nicht mit der rationalen Schiene kommen.
Ich wollte gerade sagen.
Also das Thema von Autonomieverlust und da postrationalisierst du jetzt gerade ein bisschen, das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass du in bestimmt großen Räumen wohnen möchtest, sondern das hat vor allen Dingen mit diesem inneren Gefühl der Ohnmachtsvermeidung zu tun, ne? Du möchtest dich einfach nicht ohnmächtig fühlen, weil das etwas ist, was dich in deinem Leben ganz stark geprägt hat. Du hast dagegen angekämpft und deshalb bist du jetzt auch so kämpferisch und so freiheitsliebend und so durchsetzungsstark und so. Also du hast ja auch ganz viele Vorteile davon getragen, aber es gibt eben immer noch diesen inneren kleinen Anteil, der sich eigentlich vollkommen unfrei gefühlt hat und sich immer danach gesehnt hat, irgendwann endlich frei sein zu können. Also die finanzielle Unsicherheit ist bei dir eng verbunden mit einem Identitäts- und Selbstwertthema und mit der Angst vor Autonomieverlust. Mhm. So. Warum ist das so wichtig festzuhalten? Weil, wenn wir wissen, was die Angst eigentlich ist, dann können wir uns auch vom Geld lösen, mhm, für einen kurzen Moment. Dann können wir nämlich einmal ganz kurz überlegen, okay, das Wichtigste, was bei dieser Entscheidung in die Selbstständigkeit zu gehen, und es ist bei allen Leuten übrigens so, die sich selbstständig machen wollen, es geht immer darum zu gucken, wie sichert man außerhalb der finanziellen Versorgung die Grundbedürfnisse, die am wichtigsten sind für diese Person. Und welche Ängste am stärksten ausgeprägt sind, sind immer ein Hinweis darauf, welche Grundbedürfnisse durch Geld befriedigt werden sollen,
okay,
kompensatorisch. Mhm. Ja. Und das ist bei dir eben auf der einen Seite Unabhängigkeit und auf der anderen Seite Zugehörigkeit. Mhm. Und Selbstwerterhöhung.
Mhm.
Und Zugehörigkeit ist ja im Moment in deinem Leben vor allen Dingen durch Freunde gesichert.
Exakt, genau, richtig. Der Kontakt zu meiner eigenen Familie, also meiner biologischen Familie, hat sich vor allem in den letzten Monaten gen Null reduziert. Aber der Kontakt war immer schon etwas schwieriger, sodass mein Fokus auf meinem Freundeskreis ist, auf meinem
Wahlfamilie.
Die Wahlfamilie, genau. Und ich habe das große Glück, jetzt ganz tolle Menschen in meinem Freundeskreis zu haben. Ein bunter Blumenstrauß.
Wären die denn noch da, wenn du keine Kohle hättest?
Ja, klar.
Okay, ja, ich will nur sagen, dass wir hier mit irrationalen Ängsten auch operieren.
Ja, natürlich,
ne?
sind die da.
Ja, aber das ist doch gut zu wissen. Es gibt ja auch andere Menschen, die das Gefühl haben, es wären vor allen Dingen Zweckgemeinschaften, in denen sie sich befinden würden. Nein, du hast eine Wahlfamilie, die eine Herzensfamilie ist.
Absolut.
Die auf jeden Fall noch da wären. Nur um jetzt einmal diese Angst vor Zugehörigkeitsverlust auch zu adressieren. Also da wärst du noch zugehörig.
Immer. Also ich hätte jetzt ad hoc 3 oder 4 Menschen, die könnte ich anrufen und sagen, so Freunde, ich habe keine Wohnung mehr, wie sieht's aus?
Wohnen die denn schön genug?
Aber da sind die ja. Die machen den Raum dann schön. Nein, aber das ist tatsächlich, bin ich ganz.
Aber können wir es einmal sagen lassen, Debbie?
Ja.
Es gibt eine tief verwurzelte Angst in dir, die eine sogenannte Wiederholung darstellt oder eine Erinnerung, eine Komplexepisode ausmachen könnte. Nämlich immer dann, wenn du die Angst vor finanzieller Unsicherheit mit der Angst vor Ausschluss kombinierst, ne?
Mhm.
Weil das eben früher so war.
Ja.
Da kann man jetzt einmal durch die Ratio schicken, davon halte ich immer viel, ne, um sich das mal anzugucken, weil wir ja so, wie du sagst, der Raum kodiert den Menschen. Ich glaube, eine Mischung aus Nature und Nurture kodiert den Menschen eben auch sehr stark. Und eine Nurture-Erfahrung war halt wenig Geld gleich Einsamkeit gleich Ausschluss. Und das ist in dir drin. Das wirkt auch heute noch. Obgleich das im Oberstübchen natürlich anders verstanden werden kann heute, wirkt es auf einer emotionalen Ebene immer noch stark. Du bist super schnell, ne? Also Frage, Antwort, Frage, Antwort. Impuls, Gedanke, Bewertung, ne? So. Und da jetzt diesen Raum einmal kurz aufzumachen und sich klar zu machen, hey, ich bin da auch noch gesteuert von einer Angst, die heute gar nicht mehr relevant ist. Auf diesem Thema, ne? Auf dem Zugehörigkeitsthema. Oder wie siehst du das?
In der Reflexion jetzt in unserem Gespräch ist das absolut wahr. Das war mir bis vor 3 Sätzen nicht so ganz klar.
Wir haben ja noch 2 andere Ängste, mit denen wir uns beschäftigen können.
Super.
Aber die ist erstmal, das ist ganz wichtig zu erkennen. Ah, okay, da sitzt jemand ganz Altes am Steuer und die Umstände haben sich geändert.
Ja.
Und das ist eine, die ich nicht mehr haben muss.
Ja.
Deine Freunde lieben dich ja nicht, weil du Markenklamotten hast oder weil du ein bestimmtes Einkommen generierst oder so.
Die lieben mich dann, wenn sie die gleiche Schuhgröße haben. Nein, Quatsch. Also es ist absolut richtig. Ja. Das hat finanzieller Status, hat in meinen Freundschaften keine Relevanz.
Also das ist aber sehr schön zu wissen, weil das ja ein hohes... So, wenn wir jetzt von psychologischer Sicherheit dann nochmal ein bisschen weitergehen, dann ist natürlich in einem Arbeitsverhältnis, in dem man sich einigermaßen wohlfühlt, ja auch eine gewisse psychologische Sicherheit gegeben, ne? Weil da haben wir dann die Möglichkeit, vielleicht auch mal Fehler zu machen, es wird einem verziehen, die große Organisation steht dahinter, ne? Und man kann eben nicht so tief fallen, so. Das heißt, in dieser Selbstständigkeit würde es jetzt eben genau darum gehen, dass du diese innere psychologische Sicherheit aufbaust. Und was man von dir weiß, wenn man sich dein Persönlichkeitsprofil anschaut, ist, dass du so die typische Person von harte Schale, weicher Kern bist. Wenn die Löwin satt ist und in der Sonne liegt, dann ist es eben auch nur eine geschmeidige Katze. Aber
ein schönes Bild.
Wenn sie Hunger hat oder das Wetter schlecht oder sie irgendwie unzufrieden ist, dann
ist nicht gut.
Nee, dann fährt sie die Krallen aus. Deshalb lass uns doch noch einmal schauen auf die Ebene des Selbstwertes und der Identität.
Gerne.
Geht es da wirklich um Geld oder geht es da nicht vielleicht auch darum, wirksam zu sein, eine andere Form von Feedback auch zu bekommen? Also durch zum Beispiel mehrere hundert Zuschauende bei deinen Vorträgen oder Ähnlichem.
Genau. Also ich ziehe sehr viel Energie aus den Vorträgen. Es gibt ja Menschen, die stehen gar nicht gern auf der Bühne. Ich brauche das. Ich finde es unheimlich schön, meine Nachricht in die Welt zu geben. Und ich finde das auch gut, dass ich dann diese Größen habe, wo ich dann auch wirklich etwas bewirken kann. Also es ist mir sehr wichtig, dass ich, wenn ich schon auf diesem Planeten bin, dass ich auch meinen Teil beitragen kann. Und bei mir in dem Fokus dann auf das Thema Wirtschaft und New Work, dass ich relevant sein kann, dass ich irgendwie mit an diesen Hebeln drehen kann. Mhm. Das ist mir unheimlich wichtig.
Okay, das heißt, der Selbstwert, deine Identität und das Gefühl von einer gesicherten Identität ist heute auch nicht mehr nur an das Geld gebunden, so wie es vielleicht damals stärker der Fall war. Sondern auch an deine Wirkung, an deinen Impact, an das, was du inhaltlich zu geben hast, was du anstoßen oder, wie du eben so schön gesagt hast, aufrütteln kannst.
Ja, ja, also das scheint so zu sein, dass es sich mehr dahin entwickelt hat. Aber es ist schon so, dass ich diese Wertschätzung gerne annehme und dass das auch immer dann für mich so ein kleiner Kopfstreichler ist, wenn ich dann positives Feedback habe. Ich glaube, da stehe ich nicht ganz allein. Ich glaube, Wertschätzung im Beruf, das ist gerade auch durch das Thema New Work ja viel präsenter geworden. Ich bin ja jetzt gerade in einer Ortschaft, wo es heißt, nichts gesagt ist genug gelobt. Und da musste ich mich erst dran gewöhnen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er ein positives Feedback und eine Wertschätzung für seine Leistung bekommt, insgesamt einen großen Push hat, nochmal nach vorne zu gehen. Und ich gehöre definitiv dazu.
Mhm. Wichtig ist mir nur, das noch einmal zu betonen, dass es da ja nicht nur um das Geld geht. Ne? Weil würdest du jetzt mehrere hunderttausend Euro bekommen für, wie hast du eben gesagt, Excel-Tabellen zu pflegen?
Nein.
Dann, genau, dann, ne? Und das ist aber wichtig. Wir sind ja jetzt gerade hier dabei, auch im Gedankenspiel diese unterschiedlichen Emotionen mal mit Fakten auch auseinanderzuklamüsern.
Absolut, ja.
Ja. Das heißt, es geht eben schon darum, dass Geld auch stellvertretend eine Wertschätzung ist für den Applaus, den du bekommst, für die Rückkopplung, für den Einfluss, den du nehmen kannst.
Ja. Also jetzt so in der Analyse scheint es mehr so zu sein, dass es die Wertschätzung für meinen Beruf, der Applaus fürs Wissen, das Feedback über was ich gebracht habe oder auch die Menschen auf den Weg gebracht habe, dann doch ein Ticken höher ist. Ich glaube, dass die Formulierung es viel einfacher ist, wenn man sich jetzt nicht wie in so einem Gespräch so tief mit sich selbst beschäftigt, dann zu sagen, okay, warum habe ich Angst? Ah, das, du hast dann kein
Ganz
Geld
genau.
und dann ist es
Ganz
halt
genau.
schneller abgehakt.
Und weißt du, warum das so einfach ist? Weil die Angst spürbar ist. Das ist eine Emotion, die wir gut wahrnehmen können.
Ja.
Und die Angst wird aber gefüttert von eben diesen alten Erfahrungen, den alten Glaubenssätzen, also von ganz vielen unbewussten Anteilen, auf die du im Grunde genommen überhaupt keinen Zugriff hast. Mhm. Und dann, wie ich eben sagte, steuert sie aus dem limbischen System ein Vermeidungsverhalten.
Mhm. Ja.
So. Und dann kommt es auch zu diesen Gedankenschleifen. Das kennst du auch, weil dann irgendwann fragt sich natürlich dein Inneres wieder, warte mal, eigentlich wollte ich mich doch selbstständig machen. Und dann hast du schon wieder vergessen, dass die Angst aus dem limbischen System eine Fluchtreaktion ausgelöst hat und den Gedanken einfach abgebrochen hat und fängst halt wieder von vorne an. Ne? Und dann fängt es immer wieder von vorne an und je häufiger das passiert ist, desto mehr denkst du dir, hä? Will ich mich nun selbstständig machen oder nicht? Genau. Und das Problem ist, dass du aber eben auf ganz unterschiedliche Regionen, die an diesen Entscheidungen dann beteiligt sind, gar keinen Zugriff hast, dass du da gar nicht rankommst. Und deshalb ist es mir so wichtig, das mal auseinander zu klamüsern. Ne? Einmal zu sagen, hey, es gibt auch alte Überzeugungen, die wir loslassen können, weil wir das Leben inzwischen so eingerichtet haben, dass die gar nicht mehr gültig sind.
Ja.
Wie zum Beispiel Angst vor sozialem Ausschluss. Du bist eingebettet in den besten Freundeskreis ever. Dir geht's super. Wenn man dich anguckt, während du das erzählst, sieht man die Liebe, die aus dir zu den anderen strömt und aus den Menschen zu dir strömt. Von daher ist das einfach eine Angst, die alt ist und die mit der heutigen Situation vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat. Dieses Thema des Selbstwertes und der Identität, auch daran hast du ja in den letzten 20 Jahren extrem viel gearbeitet. Du hast ja andere Formen der Bestätigung, der Rückkopplung, der Wertschätzung bekommen. Ne? Das bedeutet nicht, dass Geld deshalb unwichtig ist, aber es bedeutet, dass Geld nicht die einzige Ressource ist, die deinen Selbstwert bedient und das auch nicht die einzige Ressource wäre, die in einer Selbstständigkeit dein Identitätsverständnis, dein Selbstwertgefühl aufrecht erhält. Ne? Was wir daraus aber schließen können, ist, dass deine Selbstständigkeit auf jeden Fall, damit du mit dieser Angst umgehen kannst, finanziell nicht gut aufgestellt zu sein und dir auch Geld in der Zeit wirklich ansammeln kannst, müssen wir auf jeden Fall von Anfang an dafür sorgen, dass du Zuschauer hast.
Ja, genau.
Du wärst niemand, den man in die Selbstständigkeit schickt und sagt, okay, jetzt schreib mal ein Jahr lang einen Businessplan, setz dich in einen Coworking Space und mach da dein Ding für dich alleine. Sondern du dürftest erst dann quasi loslegen, wenn du diese Vorträge schon eingetütet hättest. Und das ist ja eine total wichtige Überlegung, weil so lässt sich ja jetzt deine Selbstständigkeit planen. Und zwar, darum geht's ja. Nicht, ob du dich selbstständig machen kannst, sondern wie du dich passend zu deinem Typus selbstständig machen kannst. Das ist die entscheidende Frage. Es geht hier darum, dass du die psychologische Sicherheit, die du im Moment durch das Angestellten-System noch fühlst, mitnimmst, indem du eine innere psychologische Sicherheit aufbaust, damit du genug inneres Vertrauen hast, um die ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu gehen. Was ich glaube, was dafür auch gut wäre, und das hatte ich ja eben schon angemerkt, ist, das nicht von vornherein Vollzeit zu machen, damit es eine Balance hat. Ich glaube, und ich sage das jetzt mal so ganz direkt, weil du ja auch so eine ganz direkte Type bist.
Jetzt bin ich gespannt.
Du gehst jetzt zurück und veränderst deinen Arbeitsvertrag.
Mhm.
Und zwar nicht ab sofort, sondern ab in 2 Monaten. Und diese 2 Monate nutzt du zur Akquise von den ersten Vortragsleistungen. So wie ich deine Persönlichkeit einschätze und so wie ich auch deine berufliche Historie einschätze, wird sich auf jeden Fall aus den ersten Vorträgen ein Folgeauftrag ergeben. du wirst dein Netzwerk nutzen können. Aber zu den praktischen Tipps kommen wir gleich nochmal. Jetzt erstmal noch das Thema der Autonomie. Mhm. Wie autonom bist du denn im Moment in deinem Leben?
Sehr autonom. Also es gibt Verpflichtungen, die ich habe, finanzielle Verpflichtungen, um da wieder drauf zurückzukommen. Aber grundsätzlich fühle ich mich frei, meine Entscheidungen treffen zu können, wo ich jetzt sein möchte, an welchem Ort ich sein möchte, was ich gerne tun möchte, wie ich meine Freizeit planen möchte. Nächste Woche geht es nach Mallorca, da freue ich mich sehr drauf und das kann ich einfach tun und das finde ich wunderbar, diese Erfahrung machen zu können und fühle mich da in der Form recht frei.
Mhm. Wenn du jetzt mal nicht die Ebene der Beschreibung wählst, ne, was du alles machen kannst und was deine Freiheit dir alles bietet, sondern wenn du einmal kurz eine Sekunde in dieses Gefühl gehst, wie sich das anfühlt, wirklich frei zu sein und dich dann nochmal erinnerst, wie war das in deiner Kindheit? Das ist doch ein Riesenunterschied wahrscheinlich, oder?
Also der Unterschied zu meiner Kindheit und heute ist eine maximale Freiheit.
Ja.
Also das kann man gar nicht miteinander vergleichen.
Okay, bleib da mal im Gefühl.
Gerne.
Weil das ist ja das, was du mitnehmen darfst in deine Selbstständigkeit. Du bist schon total autonom in dir. Du bist eine Freiheitskämpferin. Du hast dir eine Unabhängigkeit erarbeitet, eben aus den schwierigen Bedingungen heraus, von denen du dich unbedingt wegbewegen wolltest. Deshalb hattest du ja schon mit 12 oder 13 einen Job. Deshalb hattest du in deiner Ausbildung 3 Nebenjobs. Ich möchte das deshalb einmal so ein bisschen in Ruhe wirken lassen, weil die Angst vor Autonomieverlust dein inneres Kind ist, was dich eigentlich warnt, was sagt, nie wieder darf es so werden wie damals. Mhm. Und jetzt bist du aber die erwachsene Debbie, die ja merkt, hey, ja klar, so wird's auch nicht mehr.
Tatsächlich, so wird's auch nicht mehr.
Ganz genau.
Ja, das wird es nie wieder werden.
Ja.
Und das ist so gut so.
Ganz genau.
Ja.
Und aus dem Gefühl heraus, wenn du das ankerst, als die erwachsene Frau und jetzt nochmal an deine Selbstständigkeit denkst, dann gibt's doch keinen Grund zu denken, dass die Selbstständigkeit dir die Autonomie nehmen könnte, oder?
Das stimmt. Ja, es wirkt. Es wirkt. Ich merke, wie es sich sortiert in mir. Aber genau, das stimmt. Ja. Weil also so wird es nicht mehr. Es kann in vielerlei Hinsicht anders werden, in vielerlei Hinsicht auch besser. Selbstständigkeit heißt ja nicht, dass es immer eine große Gefahr. Also Freunde von mir sagen, ja, dann wirst du nicht mehr so viel Geld verdienen und selbst und ständig. Und aber diese Glaubenssätze sehe ich gar nicht. Ich glaube, dass man eine fantastische Freiheit und Autonomie in einer Selbstständigkeit hat, Dinge zu tun, die einem wichtig sind und wo man auch merkt, dass man wirksam sein kann.
Und jetzt spricht die Erwachsene, Debbie. Merkst du es, wie du jetzt verbunden bist mit deiner Power?
Mhm.
So.
Ja.
Und das ist das Entscheidende auch zu erkennen, wenn man sich mal so ein bisschen Zeit lässt und da einmal nachhakt, ne?
Mhm.
Das ist die Erwachsene, die ihre Stärken kennt, die eine hohe Kompetenzwahrnehmung hat, die sich Dinge zutraut, weil sie Verlass in ihre eigenen Fähigkeiten spürt, die all die Erfahrungen aus der beruflichen Erfolgsgeschichte verankert hat und darauf aufbaut.
Mhm. Richtig gut, danke, Ranghild.
Die Angst ist die Stimme der ganz kleinen Debbie.
Mhm.
4, 5, 6 Jahre war sie alt. Da, wo eigentlich die Kinder eben in die Autonomie gehen wollen, was sie nur können, wenn sie sozusagen sich auch auf der anderen Seite sicher genug fühlen. Ne?
Mhm.
Du bist, glaube ich, ein bisschen zu schnell erwachsen geworden. Du hast ein bisschen zu schnell zu viel Verantwortung übernommen, weil dieses überstrapaziert Autonome deine einzige Lebensrettung war, um nicht in der Ohnmacht zu vergehen.
Mhm.
Das heißt, der sensible Teil, der braucht auch noch ein bisschen Pflege jetzt, ne? Der muss, wie wir so schön sagen, im Coaching nachgenährt werden. Die kleine Debbie, ne? Ich habe ja gerade gesagt, harte Schale, weicher Kern.
Ja.
Und immer wenn sich diese Angstteile melden von unseren kleinen Anteilen, die mit dem heutigen Leben gar nichts mehr zu tun haben, sondern die eine Erinnerung hervorrufen, dann haben die aber trotzdem immer eine Botschaft. Meine Hypothese ist, dass die Botschaft, die Angst jetzt gerade übermittelt, wenn du noch mehr in die Autonomie, noch mehr in die Selbstständigkeit, noch mehr in die Freiheit gehst, diese Botschaft ist, glaube ich, hey, nimm uns mit. Nimm den sensiblen Anteil mit. nimm das mit, wo wir vielleicht auch mal schutzbedürftig sind, wo wir verletzlich sind, wo wir schlichtweg in den Arm genommen werden müssen, wo wir auch mal ganz unsicher sind. Denn ich kann dich sehen, die großen Bühnen der Welt zu betreten, ja, auf jeden Fall. Ich sehe aber, wenn du so vor mir hier sitzt und wenn wir über diese Themen reden, sehe ich auch einen Anteil, der vielleicht manchmal auch ein bisschen schüchterner ist und ein bisschen trauriger oder vielleicht auch gar nicht so genau weiß, hey, haben mich die Leute eigentlich auch lieb, wenn ich nicht hier immer die Show mache und von morgens bis abends aktiv bin und jedem vermittel, dass man alles tun kann, was man will und so.
Das ist also interessant, dass du das gerade mit den Bühnen und dann im Paralleldaheim mit dem Privaten sagst. Also es ist tatsächlich so, ich kann auf Bühnen gehen, ich kann vor 300-400 Leuten sprechen, überhaupt gar kein Problem. Wenn ich mich aber privat bei einem Yogakurs anmelde, wo ich zum ersten Mal hin muss, oder könnt ihr aber jemanden sehen, der total verschüchtert ist und da eigentlich gar nicht hin will, da muss ich mich sehr überreden, das zu tun.
Und wenn man jetzt dein Gesicht sehen könnte, dann sah das ganz anders aus gerade. Also einfach so ein bisschen mehr wie ein kleines Mädchen. Okay, aber was ich damit sagen möchte ist, es geht hier für dich ganz stark darum, den Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten zu können, um dadurch ein neues Gefühl der Freiheit aufzubauen. Du bist zu schnell. Deine inneren Reize, ne, wie zum Beispiel ein Angstgefühl oder äußere Reize, wie zum Beispiel ein Kommentar von jemandem, wird sofort mit einer Reaktion versehen. Manchmal ist es aber so, dass du deshalb nicht wirklich antworten kannst, sondern du reagierst nur auf das Gegenüber, du reagierst nur auf deine Angst, du reagierst nur auf die Vergangenheit. Es geht jetzt darum, mal ein bisschen auf dem Sofa zu chillen, metaphorisch betrachtet. Ich bin mir sicher, du bist nicht besonders gut da drin.
Nee, tatsächlich nicht.
Genau, weil dein Inneres im Moment genau das auch verhindert, dass mal die ruhigen Stunden das echte Gefühl hochkommen lassen, ne? Weil du ja gelernt hast in deinem Leben, dass es besser ist, sehr aktiv zu sein, große Herausforderungen zu meistern, Nüsse zu knacken und die Zukunft zu gestalten, ne? Dann kann man natürlich auch wenig in der Gegenwart präsent sein, weil das ja gefährlich sein könnte, wenn dann die ganzen traurigen oder sehnsüchtigen Emotionen hochkommen. Und ich will jetzt auch nicht, dass du denkst, dass der Effekt dieses Coachings sein soll, dass du jetzt möglichst viel traurig bist. Darum geht's überhaupt gar nicht. Es geht nur einmal darum, den Raum ein bisschen mehr aufzumachen, um zu erkennen, hey, wer spricht hier gerade eigentlich? Ne? Mhm, ja. Weil erst dann bin ich in der Lage zu sagen, okay, wie will ich denn jetzt meine Zukunft so gestalten, dass auch alle Anteile befriedigt sind und mich nicht aufhalten? Ja. Und wir konnten also etablieren, dass im Grunde genommen es bei der finanziellen Unsicherheit um andere Ängste geht und dass es bei der finanziellen Absicherung jetzt einfach darum geht, dass du einen guten Plan machst. Das heißt, es ist eine Hausaufgabe von dir, dich jetzt hinzusetzen und einen ganz konkreten Businessplan zu schreiben. Also aus der Angst raus in die Planungsfähigkeit, wirklich dir zu überlegen, okay, welche Kunden habe ich, Aufträge schon mal einzuholen, das nächste halbe Jahr zu planen, vielleicht auch eine Überbrückungszeit aus finanziellen Rücklagen zu gestalten und eben nicht gleich den Totalschritt zu machen, sondern zu sagen, pass auf, du reduzierst deine Arbeitszeit und zwar genau um die Zeit, die du an Geld abgeben könntest, um noch dein Sicherheitsgefühl zu bewahren. Ja, vielleicht arbeitest du noch 2 Tage, vielleicht 3 Tage, vielleicht 4 Tage, das weiß ich nicht, das rechnest du dir in Ruhe aus.
Ja.
Das ist eine ganz wichtige Aufgabe jetzt für dich, dich wirklich hinzusetzen und dir zu überlegen, okay, wie genau ist eigentlich mein Finanzplan? Und dass du dann diese Stundenreduktion, das hatte ich ja schon als Hausaufgabe Nummer 1 aufgegeben, nicht sofort ab nächster Woche etablierst, sondern dass du dir eine Vorbereitungszeit, guck mal, und auch hier geht's wieder um einen Raum, den du aufmachst, weißt du, um einen Gestaltungsraum, dass du dir eine Vorbereitungszeit gönnst, in der du dann quasi schon vorsorgst, vorbereitest, um im zu Beginn deiner Selbstständigkeit bereits ein paar Vorträge, Workshops, Innovationstrainings gescheduled zu haben, ja, also dass du das schon in der Tasche hast.
Ja,
das ist das eine und das andere ist, dass auf jeden Fall die kleine Debbie, die sich gerade gemeldet hat, die braucht auch ein bisschen Zuspruch.
Okay.
Was sind denn Sachen, die dir richtig Freude machen, die nichts mit Leistungsorientierung zu tun haben?
Also natürlich Zeit mit meinen Freunden verbringen. Das ist so eins der wichtigsten Sachen. Gerade seit ich vor 2 Jahren ja aus NRW weggezogen bin nach Stuttgart aus den beruflichen Gründen, versuche ich doch viel zu Hause zu sein. Ich habe mir jetzt für Ostern wirklich so einen Mädchentraum erfüllt. Ich werde in Mallorca reiten gehen.
Toll.
Und ich bin ein großer Hundefan. Und das sind so die Dinge, also mehr Kontakt zu Tieren, das macht mir unheimlich viel Freude, im Wald zu sein. Also wirklich in so richtigen alten Wäldern, nicht diese schönen hergerichteten oder Parkanlagen, wo du alles schicki ist, sondern die alten Wälder. Da bin ich unheimlich gerne. Das heißt, in der Pandemie war ich viel wandern. Das hat mir Freude gemacht. Das habe ich jetzt in Stuttgart vernachlässigt und das merke ich tatsächlich. Mhm. In Stuttgart ist es so, dass, ich sagte ja raumsensibel, aber anscheinend auch umweltsensibel, die Stadt ist ganz anders als die ich so in NRW bisher erlebt habe. Und da muss ich einfach schauen, dass ich das mehr integriere, weil das merkt man, wie so auch so ein Depot sich dann an irgendwann auflöst. Und also Hund, Pferd, Wald, das brauche ich.
Und ich finde das so extrem spannend, wie du über Raum und Raumsensibilität sprichst, denn es wird auch umgekehrt ein Schuh draus. Du darfst auch dir selbst einen Raum für deine Sensibilität geben. Mhm. Also ganz umgekehrt, ja, dass du in dir einen Raum für deine Sensibilität aufmachst. Zum Beispiel die Liebe zu Tieren. Das ist eben genau diese Connection zu der Unschuld im Gegenüber. Und es ist genau die Unschuld, also diese Naivität, diese Rohheit, die du eben in dir nachnährst, dadurch, dass du mit dem Hund zu tun hast. Weil das etwas ist, ne, das wirst du auch kennen. Du wirst wahrscheinlich Freunde aus ganz unterschiedlichen Bereichen haben, ganz unterschiedliche Charaktere. Ja. Wonach du immer suchst, ist Authentizität. Und du erkennst im anderen das Verletzliche. Du erkennst das Unschuldige und du magst es auch überhaupt nicht, wenn jemand anders genau da reintritt. Dann wirst du wahrscheinlich zur absoluten Löwenverteidigerin. Und deshalb ist eben der Kontakt zu Tieren so gut, weil sie dich mit deinem eigenen unschuldigen Anteil verbinden, der eben noch ein bisschen nachgenährt werden muss. Natur, auch ganz toll, das ist ja eben ein Raum, in dem du dann eine Beziehung zu dir selbst aufbauen kannst, ne? Denn wenn so wenig Raum zwischen Reiz und Reaktion da ist, in dem Moment, wo du ein Gegenüber hast, ist es ja auch total schön, wenn du mal Räume aufmachst, in denen du kein Gegenüber hast, weil du dann die Möglichkeit hast, deine innere Stimme überhaupt erst zu hören. Ich glaube, jetzt kommt Oldie but Goldie, dass für dich ganz toll wäre, wenn du dich wissenschaftlich gerne erst, aber dann auch praktisch mit Meditation und Achtsamkeit beschäftigst. Du wirst lernen müssen, deine Gedanken zu leiten. Deine Reaktionsgeschwindigkeit ist so schnell, dass manchmal die Impulse überhaupt keine Möglichkeit haben, aus dem Auge oder dem Ohr über den Kopf bis ins Herz zu kommen, sondern du vergleichst sie im Kopf mit allem, was du weißt und schießt sofort wieder einen raus. Und du sagtest ja so schön, dass du manchmal dann erst sprichst und dann denkst. Ich glaube, dass du aber auch jemand bist, die ihre Gedanken während des Sprechens entwickelt. Und auch dafür wäre die Meditation total gut, um mal überhaupt besser zu fühlen. Erstens, was du eigentlich alles so denkst. Zweitens, wie sich das anfühlt, wenn man auch einen gedankenleeren Raum betritt. Und drittens, dir das beibringen kann, auch deine Gedanken zu lenken. Das heißt, nicht mehr so stark im Affekt oder im Impuls zu handeln, weil du bist immer auf Krieg eingestellt. Das heißt, egal was vom Gegenüber kommt, wenn es etwas Schwieriges ist, dann gehst du zum Gegenangriff über. Ja, also das ist dann natürlich auch ein schnelles Spiel, bei dem am besten das Herz ausgeschaltet ist, weil man dann natürlich weniger verletzlich ist, ne? Was ich dir als ersten Tipp dafür geben würde, ist, wenn du merkst, dass du sehr gestresst bist, sehr reizbar bist, sehr schnell irgendwie auf Kommentare von anderen reagierst, zieh dich mal einen Moment zurück und denke nur den Satz, ich bin gespannt, was ich als nächstes denke. Ich bin gespannt, was ich als nächstes denke. Und das Spannende ist, dass man in der Zeit eben gar nichts denkt, weil der Kopf irgendwas sucht. Also genau, es geht hier darum, einen inneren Raum aufzumachen für deine Sensibilität, die ernst genug zu nehmen, dass du Mechanismen entwickelst, die dir eine in interne psychologische Sicherheit geben, die du im Moment noch durch die Organisation hast. Es geht dann darum, dass du nicht von 0 auf 100 oder von schwarz auf weiß oder umgekehrt gehen musst, sondern es geht darum, dass du einen Prozess, und das ist nicht grau, sondern da geht's nicht um Mittelmaß, sondern um das rechte Maß, dass du einen Prozess wählst, in dem du noch den alten Ast lange genug in der Hand hältst, bis du innerlich spürst, dass der neue Ast tragfähig genug ist. Ne?
Schönes so Bild.
Eine Übergangsphase, um eben genau das, und jetzt kommt der Clou, mit dir zu machen, was mit dir als Kind nicht gemacht wurde. Nämlich genau da bei dir zu bleiben, wo du unsicher bist, wo du noch nicht so gut kannst, wo du Hilfe brauchst, ja. Diese Person bist du dir jetzt selbst. Du bist dir jetzt deine eigene Mutter und dein eigener Vater. Kannst du das nachvollziehen?
Ja. Ja.
Und das darf dann, nachdem sozusagen auch diese Ängste bewusst angeschaut werden und auch dahin sortiert werden, wo sie hingehören, darf dann begleitet werden von einem richtig guten Pragmatismus. Und der Pragmatismus, das ist eben das, was dann im präfrontalen Kortex stattfindet, ist die Organisation, die Planung deiner Selbstständigkeit. Das heißt, eine eigene Homepage, einen eigenen Imagefilm, LinkedIn nochmal anders aufsetzen, Kontakt herstellen zu deinem Netzwerk, mehr im Sinne, und da geht's jetzt um die Bahnung der Aufmerksamkeit, ne, im Sinne des Fokus auf die Selbstständigkeit zu interagieren mit deinem Netzwerk, schon einzelne Aufträge einzutüten, eine Preisstruktur aufzustellen, ne? Einen Businessplan zu schreiben, zu gucken, wie viele finanzielle Ressourcen du noch hast. Und so lange, bis quasi der neue Ast dein volles Gewicht und deine volle Power aushält, so lange bleibst du noch in der Teilzeit angestellt.
Das ist ein hervorragender Plan. Dankeschön.
Begleitet wird das.
Ja, von, es war noch nicht fertig.
Von den Akten der Selbstfürsorge. Das ist wirklich total wichtig für dich, ne? Weil du hast einen ganz, ganz, ganz sensiblen Kern, um den du jetzt eine sehr harte Schale gebastelt hast. Und hart meint nicht gemein oder schlecht, sondern hart meint einfach widerstandsfähig, resilient, kämpferisch, durchsetzungsstark. Um eben auch dieses innere verletzte Kind, und das hört sich immer so abgedroschen an, aber es ist eben in deinem Fall wirklich so, um dieses innere verletzte Kind zu schützen. Ne? Also so das Thema von mir kann nichts und niemand jemals wieder wehtun. Das ist eine Aura, die um dich herum gelegt ist. Wenn man allerdings mit dir spricht, wird die Verbindung zu dir besonders interessant, wenn du auch von der Unsicherheit im Yogastudio erzählst oder von deiner Liebe zu Hunden, weil da, wo die Schale aufbricht, da fällt ein bisschen mehr Licht auf dein Herz, und das ist eben genau der Moment, wo dann auch echte Verbindung stattfinden kann. Ne? Das wirst du ja mit deinen Freunden sehr gut, nehme ich an, fühlen können.
Absolut, ja, das ist schon so.
Und dieses andere Thema von, hey, ne, manchmal reagiere ich zu schnell, wenn ein Kunde schwierig ist oder wenn ich mich aufrege, du bist eben reizbar. Ne? Das heißt, jede mögliche Reaktion von außen ist eben ein Angriff. Warum? Weil es immer wieder das wiederholte Spiel von damals ist, hey, oh Gott, Hilfe, ich muss vielleicht wieder um meine Unabhängigkeit kämpfen. Ich muss vielleicht wieder mich abgrenzen oder so. Ne? Und um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, schießt du schnell.
Ja.
Und auch da wäre es wichtig, den Raum zu verlassen. Also da ist es wichtig, eben in dem Moment, wo du merkst, oh, jetzt kommt die Wut, jetzt steigt es in mir auf, jetzt habe ich es schon gleich wieder auf der Zunge. Geh einmal aus dem Raum. Dein Leben ist ja ganz stark von diesem Thema Raum definiert, ne? Und es geht darum, dass du wieder Raum lässt.
Okay.
Weil erst, wenn es einen Raum zwischen Reiz und Reaktion geht, kannst du wählen, wie du dich verhältst. Und nur die gewählte Reaktion ist eine Antwort. Alles andere ist ein Affekt.
Ja.
Und wir sind niemals unfreier, als wenn wir impulsgesteuert oder nur aufgrund von Affekten handeln. Weil dann kommen wir ja nicht anders, ne? Und das ist dann wieder Zwangshandlung.
Spielt einem auch nicht immer in die Karten. Das Null. Ist ja dann in der Reflexion, wo du denkst, ach, warum hast du jetzt so reagiert? Das hättest du besser und strategischer vor allen Dingen auch machen können. Und es gibt ja auch manchmal Reaktionen, wo du denkst, schade ich mir jetzt gerade selbst eigentlich damit, weil du willst auch manche Dinge gar nicht so sagen, aber es ist genau dieser Impuls. Ja. Und das meinte ich damit, diese Zwischenzeit hinzubekommen, also auch diesen Raum, wie du es so schön sagst, zu bekommen zwischen ich höre was, es macht was mit mir und ab dem Moment muss ein Pausefaktor oder ein Raum entstehen.
Du musst einmal
und
den Raum verlassen, wirklich, ja. Das musst du dir zur Regel machen. Du musst sagen, oh, entschuldigen Sie bitte, ich muss einmal kurz die Nase putzen. Gehst du einmal kurz raus, putzt die Nase, um überhaupt wieder in deinem vollen Bewusstsein zu sein. Und das passiert dir ja nicht bei Situationen, die unproblematisch sind oder wo du dich nicht angegriffen fühlst, ne? Weil es ist die alte Kriegerin in dir, die verteidigen muss, von dem sie Angst hat, dass es ihr genommen wird. Das ist eine sogenannte Komplexepisode. Es ist übermäßig emotional. Es ist wie ein Tsunami. Du kommst nicht raus und du hast auch keinen Zugriff auf deine richtigen Gedanken, ne? Es ist gesteuert aus dem limbischen System. Damit haben wir begonnen. Das ist das Archaische in dir. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass du einmal rausgehst aus dem Raum. Das heißt, deine Aufgabe wird jetzt zu sein, besonders gut zu fühlen, wann es dir in dir hochsteigt und dann zu sagen, okay, ich muss nur einmal raus. Das ist das Einzige, was ich gerade machen muss, um eben der Gehirnaktivität des präfrontalen Kortexes zu ermöglichen, wieder zu agieren. Und wenn du das machst, dann wird dir das auch gelingen, weil du dich dann erinnern kannst, hey, was möchte ich denn hier gerade eigentlich? Worum geht's mir denn gerade? Ne? Und dann eben das Risiko minimierst, verbrannte Erde zu hinterlassen. Also die Regel für dich ist, in dem Moment, wo du merkst, ne, die Kriegerin wird aktiviert, einmal aus dem Raum rausgehen. Alleine diese Unterbrechung, diese räumliche Distanz wird dir helfen.
Was sehr spannend ist, dass du das sagst, weil als Kind wurde mir mal gesagt, dass ich ein Fluchtmensch bin. Wenn es verrückt geworden ist, so dass man eine sehr aggressive Situation, bin ich immer geflüchtet. Und mir wurde das abtrainiert, weil das unhöflich ist. Man muss bleiben, man muss es aushalten. Das ist sehr spannend, dass du das jetzt erwähnst, weil ich sonst immer dazu geneigt habe und dann mich gezwungen habe, die Situation auszuhalten. Und da entstehen dann diese kurzen Reaktionen.
Genau, also in dem Moment, wo die Energie zu groß ist, um sie im eigenen Gefäß halten zu können, platzt ja irgendwas, ne?
Ja.
Und ich sage immer lieber Explosion als Implosion, das ist langfristig zumindest
gesünder,
für dich,
ja.
Gesünder. Jetzt wäre es doch total schön, sich diese Erlaubnis zu geben. Als Erwachsene darfst du gehen.
Ja.
Ich darf gehen und wiederkommen. Das ist was anderes als, ich muss es über mich ergehen lassen. Auch da wieder das Thema der Freiheit.
Mhm.
Erlaubnis zu geben für ein neues Verhalten ist eine neu gewonnene Freiheit.
Ja.
Und das sind jetzt die Übungen.
Gut, die nehme ich mit, dankeschön.
Wie geht es dir mit den Inhalten, die wir besprochen haben?
Ich muss sie sacken lassen noch, weil da war jetzt ganz viel Wertvolles mit dabei, was ich gerne mitnehmen möchte. Ich bin sehr dankbar darüber, dass wir das Thema Euro aufgelöst haben, das Thema Geld aufgelöst haben. Und dass ich einfach schauen muss, dass gerade dieses Vorbereiten, in die Planung gehen. Ich meine, so ein paar Sachen mache ich ja jetzt schon. Wobei es dann interessant ist, ich beobachte mich selbst, wie ich den Weg immer weitergehe und mir denke, Reichert, was tust du denn da? Aber da so die Konnektion zu bekommen, dass der Zukunftsweg ist und auch das genau mit dem Arbeitsvertrag, das runterzusetzen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schritt, das zu tun und dann peu à peu in diese Richtung zu gehen, dass ich nicht das Schwarz-Weiß, ganz oder gar nicht, das muss jetzt nicht sein, nicht in dieser Situation. Also üben wir es doch mal in diese Richtung. Vielleicht finde ich noch eine andere Farbbezeichnung.
Grau, genau, vielleicht sagst du lieber, ich wähle das rechte Maß.
Ja.
Anstatt das Mittelmaß zu sagen. Ich wähle das rechte Maß.
Richtig.
Ich wähle bunt.
Ja.
Statt schwarz oder weiß.
Genau. Ich glaube, das hilft mir, mich mit der Situation besser zurechtzufinden. Und das sind alles Dinge, die ich auf jeden Fall, ja, sehr dankbar bin, dass du das für mich aufgelöst hast. Ich nehme die Gedanken jetzt sehr, sehr gerne mit und vor allen Dingen auch die Hausaufgaben.
Und der nächste Schritt, der sich daran anschließen würde, man macht ja nicht alles in einer Stunde, der nächste Schritt wäre dann eben zu schauen, okay, wie geht's dir denn mit den Zukunftsplänen, die du schmiedest? Wie geht's dir mit wirklich diesen ganz organisatorischen Faktoren? Wie geht's dir mit deinem sensiblen Anteil? Ne? Wo und wie hast du den integriert? Wie hast du dich beim Reiten gefühlt? Ne? Und dann wäre es auch wichtig, sich im nächsten Schritt, wenn du dich damit eine Weile beschäftigt hast, auch mit deinen Glaubenssätzen hinzubekommen. hinsichtlich Geld nochmal auseinanderzusetzen. Ne? Also wenn Geld eine Person wäre, wie wäre die eigentlich? Also wäre das ein gern gesehener Gast oder ist das ein gefürchteter Eindringling oder ist das eine flüchtige Person, der ich hinterherlaufen muss? Was ist das eigentlich für ein Mensch? Nehmen wir mal an, Geld wäre eine Person. Und solche Gedanken sich dann nochmal zu machen, um auch da vielleicht noch mehr in den Gedanken der Fülle zu kommen und ins Vertrauen, dass diese Person eben eine ist, die auch in Zukunft immer wieder gerne bei dir vorbeikommen wird.
Danke.
Hast du zum jetzigen Zeitpunkt noch Fragen?
Keine Fragen, viele Gedanken. Ich glaube, die Fragen kommen, wenn erst später. Aber nein.
Nimm dir den Raum, Debbie.
Danke. Ja, genau. Also wirklich, ich glaube, das wird jetzt mein Slogan. Raum schaffen,
ja.
Raum gestalten. Mhm. Ja.
Ich trete auch wieder ein in diesen Raum. Ich heiße ja Grau. Ich hoffe, ich bin trotzdem ein gern gesehener Gast. Sorry. Ich fand das total spannend. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich finde das ein ganz spannendes Thema, dass wir heute so viel über Geld gesprochen haben, weil das, glaube ich, für viele Menschen ein großes Thema ist. Also überlegt ihr da draußen doch auch mal, was spielt bei euch im Leben? Also welche Rolle spielt eigentlich Geld und was wäre Geld als Person? Das können ja alle mal überlegen. Das bringt uns, glaube ich, richtig weiter. Vielen Dank, Debbie, dass du so offen dich gezeigt hast und danke natürlich an Ranghild, unsere Expertin hier. Ich fand das wieder wow. Also
und wer einen Vortrag über New Work oder über die Frage, wie Raum den Menschen kodiert, buchen möchte, der kann sich entweder an uns melden oder direkt an Debbie.
Ab sofort an Debbie gehen.
Und danke. Ich glaube, da werdet ihr ordentlich aufgerüttelt. Das kann eure Mannschaft richtig in die kreative Lernzone bringen, mal so über Räume nachzudenken.
Genau, meldet euch bei Debbie. Ihr findet sie ja auf LinkedIn. Bevor es die Website gibt, ne?
Genau, richtig.
Ja. Genau. Also halte uns auf dem Laufenden. Wir finden das total spannend. Wir verlassen jetzt hier den Raum und gucken uns vielleicht hier nochmal das Mobiliar an mit Debbie, wo sie schon mal da ist. Kann sie uns vielleicht noch ein paar Tipps geben. Und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und eure Fragen. Ihr erreicht uns auf allen Kanälen und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Dich hat diese Folge genauso berührt wie uns und du hast das Gefühl, gar nicht genug bekommen zu können von unseren Coachings. Vielleicht willst du ja auch nicht nur zuhören, sondern selbst die Chance auf ein Live-Coaching bei mir erhalten. Dann melde dich jetzt direkt an für unseren Online-Kurs Inner Voice, Inner Choice, kurz IWIC, der am 28. August wieder startet. Alle Infos zur Anmeldung und zum Early-Bird-Rabatt findest du unter dem Link in den Shownotes oder direkt auf unserer Website unter www.strussundklausen.de/online-coaching-kurs.